Als wir eben das Lied gesungen haben, alles will ich Jesus weihen, es gibt manchmal so Momente, da muss ich so innehalten und überlegen, stimmt das? Stimmt das, was ich da gerade im Begriff bin zu singen? Und man prüft sich und man ist so hin und her gerissen, will ich das wirklich? Alles, was mein Tagwerk schafft, also wirklich, alles ist ja alles. Und wahrscheinlich, aber ich finde, dem Liederdichter ist das gut gelungen, das auszudrücken, ich will das. Das ist ein immer wiederkehrender Wunsch, ich möchte das. Und wenn uns das gelingen würde und wir das schon geschafft hätten, dann bräuchten wir auch nicht mehr auf diese Predigt jetzt hören. Weil dieses Wollen und dieses Kämpfen, das ist unsere geistliche Übung. Wir wissen das Gute und das Richtige und Gott schafft das auch und Gott schenkt das auch, dass ein gläubiges Kind Gottes immer wieder sich diese Dinge vornimmt und auch sich in diesen geistlichen Dingen übt, alles Jesus zu weihen. Ich möchte einen Einleitungsvers so über die Predigt setzen und nachher noch den eigentlichen Predigttext lesen. Ich lese aus Matthäus 11, Kapitel 29. Das ist der Auszug aus dem Zuruf, den Jesus so an dem Fest macht, was wir sehr gut kennen. Den meisten sind diese Worte bekannt. Ich lese Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt hier, lernt von mir. Und so habe ich das auch überschrieben, diese Predigt, von Jesus lernen. Eigentlich sehr allgemein, eigentlich so ein Lebensmotto eines Kindes Gottes. Aber hier fordert er uns so direkt auf und die Menschen seiner Zeit, lernt von mir. Und bringt das noch in Verbindung mit dem, was ihn ausmacht. Er sagt, ich bin sanftmütig und demütig, von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden unter diesem Joch, unter dieser meiner Herrschaft. Ich möchte jetzt den Text lesen aus dem Hebräerbrief und auch mit diesem Fokus von Jesus lernen. Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 bis 10 möchte ich lesen. Hebräer 5, Verse 7 bis 10. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Diese zwei Texte sind an sich erstmal klingen sie sehr unterschiedlich. Und vielleicht sehen wir nicht sofort die Zusammenhänge oder im Prinzip dasselbe Thema, was man doch hier so auch erkennen kann. Aber hier spricht der Hebräerbriefschreiber über Jesus. Und das ist so aus einem ganz breiten Kontext herausgenommen, wo er argumentiert und lange und sehr deutlich, akribisch vorführt und sagt, Jesus Christus war Mensch. Und musste das auch sein, damit der hohe Priester für alle werden kann. Und diese Sätze, die ich eben gelesen habe, die beziehen sich auf diesen Jesus. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wenn wir sagen, wir wollen von Jesus lernen und uns dann vor Augen führen, wie er war, oder uns wird in einer Predigt oder beim Bibellesen deutlich, so war Jesus, dann mag schnell der Gedanke aufkommen, ja, er war ja auch Gott. Er hatte das ja auch viel einfacher. Der hat es ja nicht so schwer wie ich. Er war ja Gottes Sohn. Und deswegen ist das mit Kinderworten ausgedrückt, ist es irgendwie fies, weil ich soll dasselbe tun, was er so leicht kann. Ist das nicht irgendwie gemein? Und so blockieren wir oder finden es sogar ungerecht, dass Gott von uns Menschen dasselbe verlangt, wie er das von seinem Sohn tut oder wie er das von seinem Sohn gelebt wird. Daher, wenn wir von Jesus lernen wollen, ist diese Frage unglaublich wichtig. Wer war er denn? War er Gott? War er Mensch? War er beides? In unserem Text wird uns sehr unmissverständlich, und ich sagte das eben schon, wird uns sehr deutlich vor Augen geführt, dass Jesus, der Sohn Gottes, gleichzeitig ganz Mensch war. Und so habe ich diesen ersten Punkt überschrieben, vielleicht für die, die mitschreiben oder sich das versuchen, irgendwie griffig zu merken. Lerne von Jesus, er war einer von uns. Soll heißen, er war Mensch. Lerne von Jesus, er war einer von uns. Im Text wird das Leiden von Jesus im Garten Gethsemane beschrieben und thematisiert. Und in seinem ganzen Ausmaß, und das heißt hier, dass er bitten und flehen und mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat, Gott seinem Vater. Ich weiß nicht, hier und da wird ja auch mal so ein Jesus-Film gefilmt, aber ob wir das wirklich so ausdrücken können, wie das hier steht, ob wir uns das so vorstellen können, mit starkem Geschrei, der sanftmütige Jesus, flehen, bitten, wir lesen, dass er Blutstropfen geschwitzt hat. Das war die Situation im Garten Gethsemane. In dem, wie Jesus litt, wird deutlich, dass er Mensch war. Dieses Leiden und die Tiefe und das Ausmaß dieses Leidens führt der Hebräerbriefschreiber als Beweis an, als Erklärung und sagt, und daran wird sichtbar, er war einer von uns. Und wenn wir mal leiden, dann wissen wir, wie sich das anfühlt. Und wenn wir vielleicht körperlich lange Leid tragen müssen. Und hier sagt der Hebräerbriefschreiber, Jesus hat gelitten. Wirklich, in so einem Ausmaß, er war Mensch. Als Jesus von den römischen Soldaten gefoltert wurde und Pilatus der tobenden Menge Jesus wieder vorführt, weil seine Absicht war ja vielleicht durch Geißelung, ihn vor dem Kreuz zu verschonen, dann sagt er einen Satz, und das lesen wir im Johannesevangelium, der sagt, seht, welch ein Mensch. Er sah nur noch diesen leidenden, hilflosen Menschen vor sich. Ja, Jesus war gleichzeitig Gott, das sagt er auch diesem Pilatus sehr deutlich. Aber hier wird die Seite, das Menschsein von Jesus uns vor Augen geführt. Jesaja beschreibt Jesus als den leidenden Knecht Gottes. Und ich möchte uns nur einen kurzen Auszug aus Jesaja 53, nur den Vers 3, lesen. Da wird deutlich, das ist ein Mensch, wie er da beschrieben wird, von seinem Leiden. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen, nicht ein Gott der Schmerzen. Und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesus war einer von uns. Er kannte sich mit Leiden aus. Wenn wir über Leid sprechen, dann weiß er ganz genau, was wir meinen. Der Hebräerbriefschreiber, der so ein großes Anliegen hat, seinen Lesern klarzumachen, dass Jesus der eigentliche Hohepriester ist, den Gott eingesetzt hat. Der führt eine sehr ausführliche Begründung, so einen ja teilweise komplexen Gedankengang, und das erstreckt sich über mehrere Kapitel. Und wenn man das mal so durchlesen, durchpredigen will, merkt man, wo fängt man an, wo hört man auf. Aber er setzt so viel Mühe daran, um zu erklären, Jesus Christus musste Mensch sein, damit er von Gott als Hohepriester eingesetzt wird. Damit er die er vertritt, auch wirklich nachvollziehen kann. Damit er sie einer von ihnen ist. Und dieses Zeichen dafür, dass er ganz Mensch war, dass er einer von uns war, das ist sein Leiden. Also wenn wir dran denken oder beschreiben wollen, wie ist der Mensch? Und wenn wir vielleicht eine Umfrage starten würden, wie ist der Mensch, wie wird er biologisch oder sonst wie beschrieben, dann werden wir sicherlich vieles hören. Aber ob wir wollen oder nicht, das Leiden gehört zum Menschsein dazu. Wir hatten heute hier 3 neue Erdenbürger vorgestellt bekommen. Es gehört nicht viel Fantasie dazu und die Mütter wissen das, mit wie viel Schmerz und Leid dieses Leben anfängt. Und auch das Kind, das schreit nicht aus Spaß. Da ist Angst, da ist Leid. So beginnt unser Leben. Und wenn wir anschauen, wie es zu Ende geht, wenn wir vielleicht mal am Sterbebett gewesen sind, dann wissen wir, Leid gehört zum Menschsein dazu. Und auch wenn wir Urlaub machen und das sicher genießen und wir haben im Moment die Sommerzeit, wir freuen uns, wenn es uns gut geht und wenn wir alle gesund sind. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir alle wieder heil und gesund mit unserer Großfamilie wieder nach Hause gekommen sind. Wir freuen uns dran. Aber Leiden und Schmerzen gehören zu unserem Menschsein dazu. Und es gibt keinen Weg, keinen Navi-Umweg, um das zu umschiffen, um zum Umfahren. Es gibt keine Umleitung. Leiden gehört zu unserem Menschsein dazu, ob es uns schmeckt oder nicht. Hebräer 2, Vers 10 beschreibt diesen Gedanken eigentlich mit fast denselben Worten. Es heißt hier, denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Hier ist die Rede davon, dass Gott einen Gefallen dran hatte, dass es sein Wille war, Jesus Christus, den Urheber der Errettung, ihn durch Leiden vollkommen zu machen. Jetzt könnte man fragen, war er denn nicht vollkommen? Aber hier wird gerade dieses beschrieben, dass Jesus ganz Mensch wurde. Und als Zeichen dafür, dass er nicht nur ein bisschen Mensch und so ähnlich wie ein Mensch war, nach der Art der Menschen, sondern dass er wirklich voll und ganz Mensch war, hat es Gott gefallen, durch dieses Leid, dieses sein Menschsein absolut unwiderruflich zu bestätigen. Also jedes Missverständnis auszuräumen, um zu sagen, so wie Pilatus das sagt, welch ein Mensch. Also im Prinzip spricht Pilatus das aus, was Gott hier sagt. Dafür hat er ihn leiden lassen. Und Pilatus erkennt, was für ein Mensch. Und wir merken, wie weit dieses Leiden geht. Nämlich, wenn wir im selben Vers, den ich eben gelesen habe, Kapitel 2, Vers 10 im Hebräerbrief, direkt der Vers davor, da sagt er, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Dieses Leid geht so weit, dass es wirklich alles ausschöpft. Also dieser bittere Kelch wird bis zum letzten Tropfen getrunken. Er hat den Tod geschmeckt. Das, was von uns hier, die wir hier sind, keiner gekostet hat. Das von denen, die vielleicht Live-Übertragung hören von diesem Gottesdienst. Wir leben, wir hören, wir sind da. Wir haben den Tod noch nicht gekostet. Wir haben ihn nicht geschmeckt. Jesus schon. Jesus kennt sich mit Menschsein aus. Und wenn sich einer mit Menschsein auskennt, dann er. Er ist durch die tiefsten Tiefen gegangen. Daher möchte ich dich ermutigen, auch wenn du vielleicht gerade durch viel Leid gehst, und vielleicht gar nicht hier sein kannst und irgendwie diesen Gottesdienst mitverfolgst. Lerne von Jesus. Er war einer von uns. Er war ganz und gar Mensch. Das Zweite, lerne von Jesus. Sag ja zum Leid deines Lebens. In Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er ist in allem versucht worden. Und nicht selten ist Leid, welche Art auch immer, ob es körperliches Leiden ist, oder Leid ist ja so vielfältig, hat ja so viele Gesichter. Nicht selten ist Leid eine Versuchung für ein gläubiges Kind Gottes. Und es wird zu einer Versuchung, wenn es erst so lang, so unerträglich uns so schwierig wird. Wenn wir scheinbar nicht mehr so richtig am Leben teilnehmen können und irgendwie auch nicht verstanden werden von den Menschen um uns herum. Leid kann so vielschichtig sein und vielleicht manchmal so kompliziert zu erklären, dass du es aufgegeben hast, dich jemandem mitzuteilen, weil du sagst, das versteht keiner. Das ist zu kompliziert. Die Sache ist zu verstrickt. Ich kann das keinem erklären. Ich kann selber noch nicht mal in Worte fassen. Und selbst wenn du den besten Seelsorger der Seelsorger vor dir hättest, wüsstest du nicht, wie du das sagen sollst, was dein Leid deines Lebens ist. Weil Leid so schlimm, so zermürbend und so schier endlos lang werden kann, werden wir vielleicht versucht, wenn nicht bei Gott, dann eben woanders Hilfe zu suchen. Auch hierin können wir von Jesus lernen. Er hatte ja bis zum Schluss seines Menschseins immer noch die Autorität seiner Gottheit als Sohn Gottes, auch in seinem Todeskampf. Und was wundert es uns da, dass dann mehrfach, 4 bis 5 Personengruppen werden erwähnt, die ihm im Prinzip in seiner Leidensstunde, wo es am schwierigsten ist, ein und dieselbe Sache sagen, nämlich, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz herab, dann hilf dir selbst. Wie bezeichnend, hilf dir selbst und hilf uns, sagt der Verbrecher. Mehrfach wird diese Versuchung ausgesprochen. Setz deinem Leiden doch ein Ende, Mensch, du kannst es doch, oder etwa nicht? Wenn wir uns eingestehen müssen und sagen, wenn wir leiden und nichts in der Hand haben, dann können wir nichts. Wie gerne würden wir das beenden? Wir können es nicht. Aber hier ist Jesus und er kann es und er tut es nicht. Er bleibt ein Bittender, einer, der fleht, einer, der lautes Geschrei von sich gibt. Diese menschliche Hilflosigkeit, er zapft seine Gottheit an dem Moment überhaupt nicht an. Wenn du durch schweres Leid gehst, und wundere dich nicht, wenn viele solcher Ratschläge kommen werden, bis hin zu Heilungsangeboten oder dass man dir Namen und Adressen zuschiebt und sagt, da musst du hin. Wende dich an ihn und an sie, dir wird geholfen. Der und der hat es schon erlebt, fahr hin. Die Bibel erlaubt uns und sagt, dass Kranke die Ältesten der Gemeinde rufen sollen, damit sie für den Leidenden beten sollen. Und es sind vielleicht auch Texte, über die wir nicht so häufig predigen. Ich will ihn kurz lesen, auch nicht allzu viel dazu sagen. Aber sagen, dass das ein Weg ist, den die Bibel uns aufzeigt. Jakobus Kapitel 5, Abvers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das heißt ja, das Gebet des Glaubens wird ihn retten und der Herr wird ihn aufrichten. Auch hierbei handelt und rettet Gott. Und ich will das auch so sagen, das ist eine Praxis, die wird gelebt in der Gemeinde Gottes. Aber hier sind klare Grenzen und Abfolgen, wie so etwas zu tun hat. Es ist ja nicht der Auftrag von Leuten, die durch die Lande ziehen und allen Leiden ein Ende machen. Hierbei handelt Gott, wie er will, nicht wie wir wollen. Und das ist ein ganz großer, wichtiger Unterschied. Es ist immer noch ein Bitten und ein Flehen unsererseits als Menschen, dass Gott rettet, dass er wiederherstellt. Und wenn wir jetzt darauf schauen, wie Gott im Fall von Jesus erhört hat, finde ich das auch sehr bezeichnend und auch sehr ernüchternd. Und das lässt so viel Platz. Und wir werden nicht anfangen, Gott einzuschränken und zu fordern und zu sagen, du musst aber. Es heißt hier, Jesus wurde erhört um seiner Gottesfurcht willen. Vielleicht stocken wir das erste Mal und sagen, wie bitte? Er wurde erhört? Er wurde doch nicht erhört, oder? Er ging doch ans Kreuz, oder nicht? Was steht denn hier? Es steht hier, ja, um seiner Gottesfurcht ist er erhört worden. Gott hat ihn aus dem Tod errettet, aber er musste durch das Todestal. Gott hat ihn errettet, aber er hat den Tod geschmeckt, das haben wir gelesen. Es hat Gott gefallen, dass er für uns alle den Tod schmeckte und dann hat er ihn errettet. Ich erinnerte mich bei diesen Gedanken an die Themenreihe mit Arno Quavol, als er gesagt hatte, möchtest du vollständig, vollkommen gesund werden? Dann heißt das, wir beten darum, dass der Herr dich abruft aus diesem Leben, weil dann bist du vollkommen gesund. Ja, wir haben manchmal unsere Vorstellung davon, wie Gott uns zu retten hätte, wie er was zu tun hätte. Aber hier ist der Sohn Gottes. Und jetzt würden wir fragen, hatte Jesus zu wenig Glauben? Nein. Hat er zu wenig gebetet? Hätte er länger, hätte er einen anderen Ort wählen müssen als Gethsemane? War das so ein verfluchter Ort vielleicht? Wir wissen doch, das ist doch so offensichtlich. Hier gab es nichts Heiligeres und nichts Gottesfürchtigeres aufzufahren als das, was Jesus hatte und war. Aber Gott hat ihn auf diese Weise erhört. Lassen wir Gott Gott sein. Es war so, wie es geschehen ist, war es der Wille Gottes. Und Gott hat ihn so auf diese Weise erhört. Was ist das Leid deines Lebens? Und hast du vielleicht versucht, diesem deinem Leid auch irgendwie ein Ende zu setzen und dir selbst zu helfen? Bist du vielleicht gerade im Begriff, irgendwie zu sagen, das hilft hier alles nichts? Das Bitten und Flehen und Schreien zu Gott, ich muss das irgendwie in die Hand nehmen. Weil das Ergebnis, so wie ich es gerne hätte, bleibt aus. Ich möchte dich ermutigen, liebes Kind Gottes, bleibe oder werde einer, der bei Gott um Hilfe bittet und um Rettung bittet. Bleibe ein Bittender, ein Empfangender. An der Stelle sicherlich ist die Leitfrage eine sehr große und ich will mir nicht das anmaßen, das mal eben zu beantworten. Nicht Krankheiten gebieten und irgendwie sich zum Herrscher aufspielen, aber widerstehe der Versuchung, aus dem Willen Gottes herauszubrechen und dir selbst auf eigene Faust zu helfen. Lerne von Jesus, sag ja zum Leid deines Lebens. Ich möchte einen Schritt weitergehen und das ist der letzte Punkt. Lerne von Jesus, sag ja zur Gottes Herrschaft. Weil wir sind ja nicht Leid verliebt oder dass wir sagen, es ist so schön, wenn wir leiden. Wir wollen immer dazu Ja sagen und das sogar herbeiwünschen. Ich glaube, das ist nicht sehr natürlich. Aber wir wissen, dass hinter allem Leid der himmlische Vater steht. Das ist die Liebe in Person. So wie David uns letztens in der Predigt sagte, wenn wir denn ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden und verwandelt werden in sein Ebenbild, dann werden wir erkennen und begreifen, dass die Liebe, dass der den Sünder verdammt und in die Hölle schickt und den anderen Sünder rettet und begnadigt, dass das ein und derselbe Gott der Liebe ist. Glauben wir, dass Gott allmächtig ist, dass er Liebe ist? Glauben wir, dass ihm etwas entgleitet? Und ich glaube, dass gerade dann, wenn wir Leid erleben, dass gerade an diesem Punkt eine entscheidende Weggabelung ist. Weil an diesem Punkt entscheidet sich, was wir in unserem Herzen glauben werden. Ist Gott gut? Fragezeichen. Wenn ja, warum geschieht mir das? Ist er allmächtig? Wenn ja, warum greift er nicht ein? Muss er also nicht gut sein, oder? Wir würden einander doch so gern von allem Leid befreien wollen. Wenn Kinder leiden und krank sind, Eltern, je nachdem, wie geübt sie darin sind, aber manchmal leiden sie fast mehr als die Kinder. Wir würden ihnen das so gerne alles wegnehmen. Manchmal haben wir den Eindruck, wir sind besser. Wir sind liebevoller, als es der Allmächtige ist. Lerne von Jesus. Sag ja zu Gottes Herrschaft. Jesus lernte das, indem er gehorsam litt. Es heißt so, in dem, was er litt, lernte er Gehorsam. Das ist ganz interessant. Gott, der himmlische Vater, benutzt Leid, um uns zum Gehorsam hin zu erziehen. Zu einem Herzen, was sagt, ja, du bist der gute Vater im Himmel und dir vertraue ich. Und das scheint so paradox. Da geschieht mir was Schlechtes, was mir nicht schmeckt. Und das soll dazu führen, dass ich ihm vertraue, dass ich ihm gehorche. So ist es hier. Es heißt hier, Jesus als Mensch lernte in dem, was er litt, lernte er Gehorsam. Und wahrscheinlich ist das eins der großen, der eigentlichen Glaubensübungen unseres Lebens, dass wir Ja sagen zu der Herrschaft Gottes, dass wir Ja sagen zu seinen Wegen, auch zu dem Leid unseres Lebens. Natürlich könnten wir hier auch Fragen stellen und ich möchte auch sagen, nein, Jesus scheidet keine Ehen. Nein, Jesus ist nicht je zornig. Aber das, was uns geschieht als gläubige Menschen an Leid in diesem Leben, ein gläubiges Herz kann diese Spannung aushalten und kann sich demütigen unter die Herrschaft Gottes und sagen, es ist ein guter Gott. Und mit diesen Fragen, mit diesem Leid bleibe ich unter seiner Herrschaft und komme bei ihm zur Ruhe und bekomme Frieden. Sollen wir weglaufen, rebellieren? Der Hebräerbriefschreiber sagt, jeden Sohn, den der Vater im Himmel liebt, den schlägt er. Und ich muss sagen, ich bin jedes Mal am Zweifeln, will ich die Liebe Gottes mehr erfahren oder nicht? Weil das ist ein Mittel, wie uns seine Liebe zugänglich gemacht wird, indem er uns schlägt. Und wenn wir dieses zulassen in unserem Herzen, wenn wir das mal verstehen und sagen, es sind nicht die bösen Umstände, es sind nicht diese schlechten Menschen, die bösen Eltern, die ungehorsamen Kinder, die komplizierten Nachbarn, einfach diese dumme finanzielle Situation oder was auch immer oder der Charakter des anderen. Da ist ein himmlischer Vater und der hat diese Situation in mein Leben kommen lassen und herbeigeführt. Und vielleicht schlägt er mich damit und züchtigt mich und will mich zum Gehorsam erziehen, dass mein Herz aufrichtig sagt, ja, ist gut so. Nur zu. Ich will deine Liebe schmecken. Denken wir an die Leidenszeiten unseres Lebens. War uns da die Nähe Gottes nicht am kostbarsten überhaupt? Haben wir ihn nicht so erlebt und gesucht wie kaum je zuvor? Nein, wenn wir zurückschauen, muss ich sagen, ich will nicht nochmal da durch. Ich will da nicht durch. Aber ich will diese Erfahrung auch nicht vermissen. Ich will die Nähe Gottes nicht missen. Ich will diese Tiefe seiner Gnade und seiner Liebe nicht vermissen. Gehorche Gott. Es sind nicht die Umstände. Es sind nicht diese schlechten Menschen um dich herum. Nein, Gott steht über allem drüber. Er hat uns die Grenzen zum Leben festgesetzt. Was kannst du schon groß entscheiden? Jungen Leuten wird immer suggeriert, dir stehen alle Türen offen. Du musst nur wissen, was du willst. Du musst dich entscheiden. Du kannst alles schaffen. Du kannst alles werden. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es ist doch sehr viel festgesetzt. Was kannst du dir nehmen, was dir nicht gegeben wird von Gott? Tun wir nicht so, als wenn wir Menschen alles im Griff hätten. Wir sind begrenzt, wir sind leidend und wir können keinen Schritt weitermachen als den, den Gott vorbereitet hat und uns gewährt. Wenn er den Spatz versorgt mit Futter, hast du schon mal einen Spatz versorgt und dafür gesorgt, dass der immer am Leben bleibt? Ich wüsste nicht, dass sich jetzt einer melden kann und sagt, XY-Spatz, der hat sein Leben mir zu verdanken. Nein. Das macht der himmlische Vater. Ich weiß nicht mal, wie viele da rumfliegen bei uns in der Gegend. Ich wüsste nicht mal, wann und wie viel und was sie alles fressen müssen. Er sorgt für das alles. Glaubst du nicht, dass er auch über deinem Leben steht? Er hat gezählt, wie wenig Haare da noch drauf sind. Er weiß das alles. Da ist so viel Liebe. Und wenn er uns schlägt, dann lass uns doch vertrauen, dass es dann sein muss. Es muss sein. Beugen wir uns unter seine Herrschaft. Akzeptieren wir doch seine Grenzen, die er gesetzt hat und bewegen uns in diesem Rahmen und üben uns im Gehorsam ihm gegenüber. Denn darin wird ja Gehorsam sichtbar, ob wir Ja sagen zur Herrschaft Gottes, zu seinen Züchtigungen, zu seinen Wegen mit uns. Gehorsam ist Voraussetzung für Freude, für Segen. Und hier im Text heißt es, dass Jesus Christus, der Urheber, also der Autor, der Erfinder, der Erlösung geworden ist, für wen? allen, die ihm gehorchen. Nein, sein Werk am Kreuz ist nicht einfach bumm, alle sind erlöst. Nein, allen, die ihm gehorchen. Alle, die sagen, ich beuge mich unter dieses dein Joch, ich akzeptiere deine Herrschaft in mein Leben, ich sage ja zu deinem Wegen mit mir. Und mein Herz will es immer wieder bezeugen, auch wenn es schwer ist. Du bist gut. Du bist ein guter Gott und in dir ist keine Finsternis. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Da wird das Herz still, mitten im Sturm. Da wird es ruhig. Ich möchte abschließen. Lerne von Jesus, er war einer von uns. Lerne von Jesus und sag ja zum Leid deines Lebens. Lerne von Jesus, sag ja zu Gottes Herrschaft. Und wenn du hier bist und dich noch nie unter die Herrschaft Christi gebeugt hast, das ist der Weg, der einzige Weg, wie du ewiges Heil bekommen kannst. Amen.